Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert. Moin, ich bin der Manu und ich bin heute ganz klein mit Hut und freue mich auf einen ganz, ganz großen Gast, nämlich den fantastischen Malte. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, alles zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du bist der mit Micha über Visage gesprochen hat, falls sich jetzt einige sagen oder einige von euch denken, hey, die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Du warst aber bei mir auch schon mal zu Gast, ist aber schon eine Weile her. Aber sag doch noch mal 2, 3 Sätze über dich, wer du bist und was du machst.
Genau. Ich bin Malte, sehr viel auf einmal, bin Sozialarbeiter, bin Poetry Slammer und Redakteur für die Indie-Game, für das Indie-Game-Magazin Welcome to Last Week. Und genau, im Rahmen des Magazins habe ich mich auch mit dem heutigen Spiel auseinandergesetzt. Und freue mich sehr darüber, dass das dann auch so schnell zustande gekommen ist, dass wir dann nochmal darüber quatschen können.
Mhm. Eben, deswegen auch schon mit klein und groß diese Herleitung. Es ist ein Spiel, bei dem wir in eine völlig neue Perspektive heute schlüpfen. Hat mich auch sofort an Spiele erinnert, die ich sehr gerne mag. Also Maquette, so heißt dieses Spiel, greift so ein bisschen diese Thematik auf, die wir bei Subliminal vor einigen Monaten schon erlebt haben, falls euch das Spiel was sagt. Auch ein Spiel, was sehr bekannt wurde, weil es eben so die Portal-Idee aufgreift, aber mit sehr viel mit Perspektive arbeitet. Und genau das gleiche Konzept von Maquette ist mir schon auch in VR begegnet, haben wir hier auch drüber geredet, nämlich A Fisherman's Tale. Genau. Das ist genau das gleiche Spiel, nur war das eben VR-exklusiv und Maquette greift genau diese Idee auf. Und zwar ist diese Idee folgende: Maquette ist die namensgebende Bezeichnung für eine kleine Modellstadt. Das ist das französische Wort für Modell. Und man befindet sich in diesem Spiel in einer rekursiven, endlosen Dimension. Also man ist selber Teil einer Welt, in der alles, was man manipuliert oder bewegt, auch in einer kleinen Modellstadt vor einem passiert. Und in dieser kleinen Modellstadt ist wiederum ein Gebäude, was wiederum diese kleine Modellstadt hat, und so geht's unendlich lang weiter. Und diese physikalische Grundsätzlichkeit wird hier einfach vordefiniert, dass man sagt, wenn ich ein Objekt aus diesem Modell rausnehme, oder verändere oder verschiebe, dann verändert sich das in allen Dimensionen sozusagen in dieser Rekursion. Habe ich das einigermaßen verständlich rübergebracht, Malte?
Ich denke auch, ja. Es ist immer, wenn man's noch nie gesehen hat, wenn man auch nicht A Fisherman's Tale irgendwie gesehen hat, vielleicht ein bisschen schwierig, sich das Ganze vorzustellen. Es hilft da auf jeden Fall, sich das einfach mal irgendwo anzuschauen, sei es auf Screenshots, Videos oder im Spiel selber. Dann hat man das, dann versteht man das eigentlich sofort. Also das Prinzip ist, wenn man sieht, wirklich nicht schwer nachzuvollziehen. Aber beim Erklären muss man da tatsächlich immer ein bisschen ausholen und die unterschiedlichen Ebenen nochmal schildern dann und so weiter. Aber ich glaube, du hast das ganz gut hinbekommen, ja.
Aber es klingt deutlich komplizierter, als es sich dann auch spielt oder anfühlt. Ja. Also jetzt nochmal als kleines plastisches Beispiel, stellt euch vor euch liegt aus Lego oder so aus Bauklötzen eine kleine Stadt, die genau eure Stadt nachbildet, und ihr könntet jetzt euren Haustürschlüssel benutzen, um ihn zum Beispiel zwischen zwei Bauklötze zu legen, und dann könnt ihr eure Lego-Figur da ja drüber laufen. Und in dieser Welt, in Maquette, ist es jetzt so, dass dieser Schlüssel, den ihr da hinlegt, der taucht dann hinter euch auch wirklich an der Stelle auf als riesige Brücke. Das heißt, ihr selber seid dann quasi auch dieses kleine Lego-Männchen und könntet dann über diesen 20 Meter großen Schlüssel wirklich laufen, um den als Brücke zu benutzen. Und den großen 20 Meter langen Schlüssel könnt ihr natürlich nicht bewegen, aber wenn ihr in die Modellstadt reingreift und den Haustürschlüssel einfach wieder in die Hand nehmt, dann verschwindet auch diese riesige Brücke hinter euch. Und genau das ist zum Beispiel einer der Rätsel, und so funktioniert diese Knobelei. Es ist in erster Linie ein Puzzle-Knobelspiel, aber hat auch eben wie zum Beispiel Fisherman's Tale oder Subliminal noch so eine zweite Ebene, die mich persönlich auch sehr angesprochen hat.
Genau. Und zwar erzählen diese Rätsel und das Modell, in dem man sich befindet, eine Liebesgeschichte. Im Prinzip sind alle Rätsel und Modelle, die man dort begegnet, in denen man sich befindet, ja fast schon ein Symbol für den jeweiligen Abschnitt einer Beziehung. Mhm. Und zwar geht es um die Beziehung der beiden Menschen Michael und Kenzie, die ja im Prinzip im Laufe des Spiels die komplette Beziehung einmal uns näher bringen. Es fängt an mit dem Kennenlernen, ne, über die ersten Dates, das Zusammensein, aber, und das ist das, was ich halt so schön an diesem Spiel finde, was mich eben wirklich abgeholt hat, es endet dann nicht mit alle sind glücklich und alles ist gut, sondern es zeigt eben auch, ja, wie sehr viele Beziehungen eben dann weitergehen, dass es Konflikte gibt, dass diese Konflikte eben nicht einfach mit einem ganz simplen Kniff gelöst werden können, sondern dass, ja, das eben auch mal ein ganz großes Problem sein kann, was sich vielleicht nicht wirklich lösen lässt. Hm. Und trotzdem, ja, kriegt das Spiel am Ende eine Wendung, die nicht unbedingt klischeehaft ist, aber trotzdem ja sehr authentisch und sehr menschlich wirkt, finde ich.
Ja, also die Geschichtenerzählung ist wirklich cool gemacht und es ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ihr jetzt denkt, boah, die verraten uns, dass es kein Happy End ist oder so. Nein, nein, das ganze Spiel ist schon so aufgemacht, dass es in den Erinnerungen von Michael spielt. Also das ganze Spiel beginnt mit dieser Begrüßungsgeschichte, mit der Kennenlerngeschichte zwischen Michael und Kenzie, aber es wird von vornherein klar gemacht, dass wir in Erinnerung schwelgen. Ja, also diese Welt von Marquette, ist so ein bisschen märchenhaft, so skizzenbuchartig, weil die beiden lernen sich nämlich über ein Gespräch in einem Café kennen, wo sie über das Skizzenbuch von Michael sprechen und so ein bisschen miteinander flirten in einem Café in San Francisco. Und man merkt sofort, alles klar, okay, das ist die Geschichte, wir sind quasi in der Perspektive von Michael. Und das ist jetzt nicht irgendwie in Echtzeit passiert, das wird einem sofort klar. Also es ist auch recht schnell erkenntlich, dass da Brüche und Risse auftauchen in dieser Beziehung und in dieser Welt. Und man kann da jetzt nicht groß was spoilern. Es geht wirklich um die Art der Erzählung und nicht so sehr um die Geschichte selbst. Das ist eine ganz, ganz normale Geschichte zwischen Mann und Frau, wie sie sich kennenlernen. Und dann eben, wie du schon gesagt hast, wie sich die Beziehung entwickelt. Man kann da sehr viel auch persönliche Sachen drin reflektieren, weil viele wahrscheinlich von uns auch schon so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das ist ein Wahnsinns Storytelling, so von dem Plot oder von der Geschichte, sondern die Art und Weise, wie das erzählt wird, ist das, die hier überzeugend ist.
Ja, genau, da kommt ganz viel rein. Also zum einen, dass immer wieder einzelne Gedanken oder Geschehnisse dann als Schrift in deiner Umgebung auftauchen, ist immer auch so ein kleiner Indikator dafür, dass du dich gerade auf dem richtigen Weg befindest, dass du der richtigen Spur folgst, weil dadurch einfach die Geschichte weitererzählt. Und dann gibt's immer noch mal so größere Abschnitte, wo dir die Kontrolle sozusagen entrissen wird und es kommt dann eben eine kleine Zwischensequenz, in der dann ja wirklich das Geschehen durch eine Zeichnung, die nach und nach halt immer größer wird, sich immer weiter ausbreitet, nochmal bebildert wird. Und das finde ich halt alles einfach sehr schön, es ist kreativ, es ist, wie es dargestellt wird, einfach, es ist dann unterlegt von richtig, richtig schönen lizenzierten Songs, die da zusammengetragen wurden, die auch, ja, diese komplette San Francisco-Atmosphäre so großartig einfangen.
Es ist so geil, echt. Also kleiner Fun-Fact, alle Musiker und Musikerinnen, die hier Musik beigetragen haben, sind, wie du schon gesagt hast, viele Originalsongs dabei. Und das sind alles San Francisco-bezogene Lieder oder Musiker, Musikerinnen, Bands aus San Francisco. Das finde ich irgendwie sehr, sehr cool gemacht. Und es fängt ja auch an mit dieser Friedenshymne San Francisco Nights, so Warm San Francisco Nights. Und wie das Spiel allein schon losgeht mit diesem bekannten Song in diesem wunderschönen Cover, das ist so ein geiler Moment. Also ich war direkt schockverliebt in dieses Spiel innerhalb der ersten paar Sekunden.
Ja, genau. Das hat direkt alles in mir abgeholt, was abgeholt werden wollte. Und das hat mich dann auch tatsächlich am Ball gehalten, weil ich genau sehen wollte, wie das jetzt weiter erzählt wird, wie das Ganze umgesetzt ist, ne, wie du schon sagtest, nicht unbedingt, weil ich den großen Plot-Twist erwartet habe, sondern ja, weil ich es einfach sehr nahbar erzählt empfunden habe. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen, eventuell auch mal kleinere Schwierigkeiten im Spielverlauf einfach ja zu
Achtung,
übersehen.
Achtung, kleine oder größere Schwierigkeiten. Ja.
Wow, gut, genau, du hast absolut recht. Zu übersehen oder zumindest hinzunehmen, sodass ich gesagt habe, ja, okay, gerade zieht sich das Ganze vielleicht ein bisschen, aber ich will halt sehen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, was noch passiert und was für Einfälle, was für Ideen noch in dem Spiel auf mich warten.
Ja, diese Geschichte um Michael und Kenzie hat mich tatsächlich auch berührt und wollte wissen, wie es weitergeht. Und das war auch das, was mich am Ball gehalten hat, es weiterzuspielen. Und wie du schon gesagt hast, mich auch ein bisschen durchzuquälen, denn das muss man schon auch sagen. Es ist zwar in den Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, sehr, sehr cool und sehr schön, aber es ist nicht das beste Rätselspiel. Es ist nicht so gut wie Fisherman's Tale oder Subliminal oder ein Portal. Da hat es schon größere Schwächen und auch größere Probleme, die dann auftauchen, darüber reden wir jetzt gleich nochmal. Ja. Noch ganz kurz zu dieser Geschichte. Also man sieht diese zwei Personen nie. Das ist auch so ein bisschen wie so ein Hörspiel, muss man sich das vorstellen. Also man ist in dieser Welt von Marquette, in dieser Gedankenwelt, in dieser Skizzenbuchwelt, die sehr objekt objektifiziert ist, würde ich es jetzt mal sagen. Da rennen keine Menschen rum, da ist kein Leben drin. Das sind wirklich sehr schemenhafte Darstellungen von zum Beispiel so einer Jahrmarktatmosphäre, aber anders als bei einem echten Jahrmarkt hört man nur die Kulisse. Also man hört, wie da Menschen essen, Spaß haben, rumlaufen, aber man sieht sie nicht. Ja? Also die Welt ist sehr statisch und dient wirklich nur als Kulisse, so als Erinnerungsstütze und gibt so ein bisschen so diese Stimmung vor, aber es passiert sehr viel im Kopf über das Zuhören. Die Stimme von Michael und Kenzie, die sind von zwei sehr, sehr guten Sprecher und Sprecherinnen eingesprochen, also wie so ein Hörspiel, die dann immer diese Dialoge haben, wenn man da rumläuft. Du hast schon gesagt, man sieht dann so Sätze, die dann eingeblendet werden, also so Michaels Notizen im Notizbuch. Die ganze Welt ist optisch auch schön anzusehen, aber insgesamt schon sehr tot im Endeffekt, oder? Also es passiert sehr viel im Kopf und in der Fantasie. Die Welt selbst ist relativ starr.
Genau. Es ist halt wirklich eher ein großes Symbol für das, was dir erzählt wird. Also du siehst halt immer, wie, wenn die Geschichte sich erzählt, wie sich dann auch die Welt um dich herum teilweise aufbaut, ne? Wie dann plötzlich Häuser neu entstehen oder auch Risse sich bilden oder sowas. Da sind schon sehr viele Bilder und Motive, die da genutzt wurden, die jetzt nicht unbedingt so subtil sind, aber jetzt auch nicht wirklich mit dem Holzhammer dir nochmal alles reinprügeln. Von daher, ja, das ist eher genau eine Kulisse und eine Unterstützung dessen, was du halt hörst, was sich in deinem Kopf halt abspielen soll, um ja die ganze Beziehung zusammenzupuzzeln. Ja. Genau.
Aber ist ein schöner Kniff, finde ich, so als Indie-Studio eben da diese Grenze zu meistern, um trotzdem was zu erzählen, aber eben durch diese Art der Erzählung haben sie es halt so auch geschafft, dass es plausibel ist, ja, dass es glaubhaft ist. Aber sie sind natürlich drum herum gekommen, viel zu animieren oder Menschen oder Bewegungen oder Dialoge oder sowas da abzubilden, sondern haben sich dann für diese Lösung entschieden. Und ich finde, das ist dann trotzdem gut gelungen.
Genau, weil das nämlich auch dann die Möglichkeit gegeben hat, dass das Spiel meiner Meinung nach einfach richtig schön aussieht, ne? Also sehr kräftige Farben. Es hat eben wirklich diesen modellartigen, spielzeugähnlichen Touch eigentlich, wenn du auf diese große Kuppel da vor dir schaust. Und genau, da konnte einfach sehr viel Mühe investiert werden, um halt diese poppigen Farben und Modelle irgendwie zu gestalten, weil kein Augenmerk darauf liegen musste, noch diverse Gesichtsanimationen zu gestalten. Also ich glaube, dass das durchaus eine gute Entscheidung war, gerade eben, ne, ich glaube, es ist ja sogar das Erstlingswerk von Graceful Decay, da dann zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt eben auf diese optische Gestaltung, damit wir auch wirklich das volle Potenzial da ausschöpfen können.
Genau, und konzentrieren uns auf die Architektur, und die ist wirklich sehr gelungen. Also diese Häuser sind meistens eben Häuser, so die einzelnen Levelabschnitte. Meistens hat man so eine kleine Hub-Area mit vier Wegen, die dann weggehen zu diesen verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Leveln, ja, also man hat so verschiedene Ebenen sozusagen. Dann hast du einmal so ein Märchenschloss-Charakter, dann hast du irgendwie wie so einen indischen Palast, in dem du dich bewegst, und dann sehr viel unterschiedliche Architektur, die überhaupt nicht mehr nach San Francisco aussieht oder so. Also mal hast du so diesen Jahrmarkt oder so, ja, aber du bist immer irgendwie in so verschiedenen Häusern und Welten, dann hast du auch wieder eher so eine, naja, wenn dann die ersten Risse auftauchen in der Beziehung, du hast schon gesagt, dann kommt halt so die offensichtlichen Bilder, dann siehst du halt auch mal so Cracks in der Straße oder musst dann durch entsprechend so ein bisschen eingefallene Häuser laufen, trotzdem aber ganz cool gemacht. Aber diese Probleme und die kleinen und großen Sorgen und das so ein bisschen sich durchquälen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, denn das hat mich tatsächlich zwischendurch schon echt genervt. Ich habe auch mit der Mel bei uns aus dem Stream-Team gesprochen, die das bei uns auf dem Twitch-Kanal gestreamt hat und die auch gesagt hat, so, oh, an der einen Stelle hätte ich jetzt irgendwie fast abgebrochen. Und dann habe ich gesagt, nee, spiel weiter, auf jeden Fall für diese Geschichte, das lohnt sich. Gerade das Ende ist nochmal sehr, sehr stark. Und da war sie dann auch froh, dass ich sie dann nochmal motiviert hatte, denn zwischendurch vergeht einem schon so ein bisschen die Lust, muss ich sagen.
Ja, ich finde, Marquette hat als Spiel das Problem, nicht immer anleiten zu können, wo dein Blick hingehen soll. Manchmal gibt es Momente, wo du wirklich nicht klar kommuniziert bekommst und auch nicht wirklich siehst, wo du jetzt den nächsten Ansatzpunkt hast. Und es ist zwar schon so, dass wenn am Ende das Rätsel gelöst ist, die Herleitung jetzt nie unlogisch war, aber man musste schon sehr outside of the box denken oder einmal um die Ecke denken, um da halt wirklich drauf zu kommen. Und das große Problem dabei ist, meiner Meinung nach, dass das Design von Marquette nicht gerade zum Ausprobieren einlädt. Weil gerade wenn du später die Möglichkeit hast, dein eigenes Modell, in dem du dich bewegst, zu verlassen und sozusagen in die große Kuppel um dich herum zu gehen, dann musst du enorm lange Wege einem sehr langsamen Tempo zurücklegen. Und wenn du dann irgendwo hinläufst und merkst, hier muss ich gar nicht hin, dann musst du den ganzen Weg wieder zurück. Und das sorgt wirklich dafür, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man jetzt überhaupt was machen soll. So Situationen kann es geben, ne? Dann hat man überhaupt keine Lust, jetzt nochmal probeweise so einen weiten Weg auf sich zu nehmen. Und das fand ich sehr unglücklich gelöst. Also ich persönlich, für mich, hatte irgendwann wirklich den Punkt erreicht, wo ich keine Hemmungen hatte, in einen Guide zu schauen, weil ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt zu doof. Wirklich, da ist mir die Zeit ein bisschen zu schade, die ich jetzt für diese weite Strecke nochmal in Kauf nehmen müsste.
Ja, genau. Also sie versuchen es einigermaßen aufzufangen, das merkt man auch, weil wenn du ein Gebiet verlässt, bei dem du jetzt alles erledigt hast, dann kommt immer so eine unsichtbare, nee, nicht eine unsichtbare, eine sichtbare Wand, die das dann verhindern soll, dass du da wieder reinläufst. Ja, also man hat eben diese vier Häuser um die Kuppel rum am Anfang in dem ersten Gebiet und wenn du dann das erste Haus sozusagen abgeschlossen hast, dann kommt da so eine Barrikade und dann kommst du da auch nicht mehr durch. Also sie haben das schon versucht, ein bisschen zu minimieren, aber genau die Stelle, die du ansprichst, wenn man quasi aus seiner eigenen Kuppel rausläuft in die eine Welt größer, das wird halt unfassbar zäh. Und man ist dann fast schon so, oh Gott, ich weiß, ich muss jetzt da ewig lang laufen. Das dauert bestimmt 5 Minuten, bis zu diesem Haus da hinten durchzulaufen. Und wenn das nicht stimmt, dann, oh Gott, nee, dann muss ich ja wieder komplett zurück. Das war bei mir und bei Mel auch genau diese große Hemmschwelle. Also da hätten sie sich irgendwas einfallen lassen müssen, dass man vielleicht schneller rennen kann oder von mir aus noch ein Spielzeugauto hinstellen, mit dem man rumfahren kann oder irgendwas. Aber das hat tatsächlich überhaupt nicht gut funktioniert. Ansonsten finde ich, ist die Balance auch ein bisschen unausgegoren. Also an vielen Stellen war mir das Spiel viel zu einfach, weil du meistens irgendwie nur ein Objekt hast, mit dem du überhaupt interagieren kannst. Also Beispiel Schlüssel und Brücke. Da hast du so das Gefühl, okay, das ist jetzt das Tutorial, aber das wird auch hinten raus nicht besonders viel komplexer. Also meistens ist es wirklich nur ein oder zwei Sachen, die man miteinander kombiniert. Aber gerade diese langen Wege haben mich auch genervt. Und mir ist es zweimal passiert, dass ich mich ins Ausgeschossen habe. Also ich habe einmal eine Leiter, so eine Spielzeugleiter an die falsche Stelle gesetzt und bin dann über so eine Barriere tatsächlich nochmal drüber gekommen, die aber nicht als solche erkennbar war. Es war einfach ein Gartenzaun. Ja, und ich bin über diesen Gartenzaun drüber und dann war ich in dieser anderen, in dieser einen Welt größer und da gab es einfach kein Zurück mehr. Also es ging einfach nicht. Ich kam nicht mehr zurück, aber das Spiel hat mir nicht klar gemacht, dass ich jetzt falsch bin. Ich dachte halt, ich muss da lang. Für mich war das der logische Weg und dann bin ich da rumgeirrt in dieser Welt, in der ich auch überhaupt nichts mehr machen konnte und ich konnte auch nicht mehr zurück und das war eine Katastrophe. Also das darf natürlich dann nicht passieren. Das haben sie an einigen Stellen nicht geschafft und an einer anderen Stelle gab es einfach ein Objekt nicht und ich habe ewig rumgesucht, also so ein roter Ball, mit dem man so einen Schalter aktivieren konnte, der war dann einfach weg. Und dann konnte ich das Rätsel überhaupt gar nicht lösen. Hab dann irgendwann nach 20 Minuten, wie du auch, irgendwie im Guide nachgeschaut und ich so, dieser Ball, der ist bei mir einfach verschwunden. Und dann habe ich neu geladen und den Level resettet und dann ging's. Und das sind halt einfach Sachen, die nerven dann einfach tierisch in so einem Knobelspiel. Weil es gibt auch kein eingebautes Hilfesystem. Es gibt kein, du hast schon gesagt, es gibt manchmal diese Schriftzeichen, die dann eingeblendet werden, die dir sagen, hier bist du richtig. Aber wenn man den halt überschritten hat, den Punkt, dann gibt's keine Möglichkeit zu sagen, schubst mich doch mal in eine andere Richtung. Und über dieses Dialogsystem mit Michael und Kenzie hätte man das ja tatsächlich irgendwie auch noch einbinden können, dass nach 5 Minuten Rumsuchen dann irgendwie Michael irgendwas sagt, was dir den richtigen Hinweis gibt. Klar, das wäre nice to have, ist es nicht. Ja. Aber das heißt, man ist dann halt irgendwie sehr auf sich allein gestellt und irrt dann blöd in der Gegend rum. Und dann verliert sich das Pacing von diesem Spiel, was ja eigentlich so gut sein sollte.
Ja, genau. Das ist dann auch, dann das Ding ist ja auch, dass das dann ja auch nicht musikalisch untermalt wird oder so. Mhm. Ne? Wenn du zu lange an der Stelle hängst, dann wird's einfach still. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, oh mein Gott, ich bin's viel zu doof gerade. Augenscheinlich wollte das Spiel ja, dass ich das viel, viel schneller auf die Reihe kriege. Und es ist einfach, ich hatte das Problem sehr häufig, relativ früh tatsächlich, ich glaube, das ist das dritte Level gewesen oder so, wo man mit bestimmten farbigen Diamanten auch bestimmte farbige Barrieren öffnen konnte, um da durchzugehen. Genau, Und da gab es dann irgendwann die Stelle, dass ich einen der Diamanten halt an bestimmten Stellen nicht ablegen konnte, sondern nur an, und das hat mich zum einen schon mal sehr verwirrt, und dann kam da noch dazu, dass dann plötzlich, das wurde vorher nie auf einer einfacheren Ebene kommuniziert, sondern es war plötzlich, ja, hättest du mal ausprobiert, die Tatsache, dass ich irgendwie die Diamanten durch kleine Lücken im Gitter, im Fenster oder im Modell, ja, durch so ein klein größeres Fenster dann in das Modell hineinlege, generell, ne, das wurde vorher noch nie so wirklich kommuniziert, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. Da habe ich auch, da bin ich einfach drauf gekommen. Das war dann wieder so ein Fall, wo ich es dann gesehen habe. Da ist natürlich so, ja, logisch, natürlich, ne? Cool, dass das funktioniert. Aber es gab eben überhaupt keinen Hinweis darauf, ne? Also ich finde, das schon so ein gutes Game Design wäre es dann gewesen, wenn dann irgendwo vorher das wirklich offensichtlich die Lösung gewesen wäre, so dass du diese Option im Hinterkopf hast und auch danach immer die Umgebung hättest abscannen können. Aber das war halt leider auch nicht der Fall. Also da habe ich wirklich ewig in diesen Räumen hin und her gerannt und habe überhaupt nicht verstanden, wie ich da jetzt den einen Edelstein da rauskriegen soll, ohne mich da selbst einzusperren. Also ja.
Ja, und so ein paar Probleme gibt's halt. Ich habe auch einmal so einen Diamant durch so ein Gitter durch und dann fallen gelassen. Und dann kam ich aber weder in der großen noch in der kleinen Welt an dieses Ding wieder dran.
Ja.
Und habe mir einfach quasi mich auch wieder ins Ausgeschossen. Also klar, das ist ein Indie-Projekt, das ist ein Indie-Studio, aber trotzdem nerven solche Sachen. Das nimmt man jetzt irgendwie eher in Kauf als jetzt bei einem großen Spiel, wo 200 Leute dran gearbeitet haben. Ist mir schon bewusst. Aber wie ich schon gesagt habe, das Pacing bricht halt einfach und man weiß oft gar nicht, ob das jetzt falsch oder richtig war. Also in vielen Spielen merkt man ja, das ist ein Bug oder das soll jetzt nicht so sein. Und bei Marquette war es halt öfter so, dass ich es gar nicht gemerkt habe und erst mit Gucken im Guide dann weiterkam tatsächlich, weil ich gemerkt habe, okay, das hätte ich gar nicht machen können dürfen.
Ja.
Das war ein bisschen nervig, ja.
Ja. Ich fand da auch das Balancing ein bisschen seltsam, weil ich teilweise das Gefühl hatte dann, ne, der dritte Abschnitt oder so, ne, da bin ich wirklich auf keinen Deut weitergekommen, wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Und danach lief es dann erstmal wieder am Schnürchen und ich habe wieder gedacht, so, hä, okay, übersehe ich hier gerade ein Rätsel, irgendwie was vielleicht mir noch etwas mehr geben könnte, oder ist es gerade wirklich so, das war, und dann kam es aber wieder, dann kamen wieder Stellen, wo ich dann irgendwas wieder überhaupt nicht einordnen konnte und nicht wusste, was das Spiel von mir will. Also es war schon, ja, es war jetzt keine klare Schwierigkeitskurve in den Rätseln zu sehen oder sowas, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, das will ich jetzt aber da waren dann teilweise einfach dadurch schon sehr große Spikes im Schwierigkeitsgrad an manchen Stellen. Ja. Die frustrieren halt, ne? Und wenn man dann nicht so sehr von der Geschichte irgendwie mitgenommen ist, dass man sich sagt, ich will aber wissen, wie es weitergeht, und entweder knobel ich jetzt weiter oder ich guck's zumindest nach, damit ich da weiterkomme, dann kann ich's voll verstehen, wenn man an einem Punkt sagt, ich mach das nicht mehr mit.
So. Aber ging es ja auch so, dass das Ende dann wieder richtig stark war, also sowohl erzählerisch als auch von den Rätseln? Also ich fand, was ihnen gelungen ist, dass sich die Rätsel nicht so stark wiederholen, wie du schon gesagt hast. Man hat dann mal so eine Phase mit Diamanten, am Anfang hat man diese Phase, die sehr viel mit dieser Groß-Klein-Perspektive arbeitet, und am Ende gibt es nochmal richtig coole Rätsel, wo man dann dieses ganze Marquette auch nochmal bewegen kann, während man selbst drin ist. Also großartig. Also da hat es richtig gute kleine Peaks, die so richtig an Portal herankommen, wo man so richtig so mindblown ist, weil man sagt, geil, was für eine coole Idee, mit dieser völlig neuen Physikmechanik irgendwie da rumzuspielen. Das hat wirklich wieder Spaß gemacht. Also es hat absolut seine Highlights.
Genau, also generell die komplette Herleitung des Finals, also auch der Abschnitt noch davor, wo man dann plötzlich in einer ganz neuen Umgebung ist, ne, wo dann nochmal frischer Wind reinkam. Das fand ich schon echt gut. Also da hat das Spiel erzählerisch einfach nochmal angezogen, wie es einfach seine Geschichte da nochmal transportiert hat. Und die Rätsel haben das da wirklich gut ergänzt. Also das stimmt. Ich hatte tatsächlich auch, also im letzten Abschnitt, das war so genau der richtige Grad an Herausforderung, fand ich, wo man schon das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, wie mache ich das jetzt? Aber man hatte sich dann da schon so weit in die Mechaniken eingefuchst, dass man da auch einfach drauf gekommen ist. Und das hat dann einfach, hat das Gefühl natürlich auch zu einem sehr guten werden lassen, weil man sich dann doch wieder gedacht hat, ach, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, und man kommt sich auch so klug vor dann, ja?
Ja, also, genau.
Ich finde, da haben sie es auch perfekt hingekriegt, weil so Rätselspiele müssen das ja schaffen, dass sie sagen, okay, es ist nicht so einfach, aber auch nicht so schwer, sondern genau diesen Sweet Spot, dass du denkst, boah, bin ich schlau, ja? Oh, ich habe es kapiert, ich habe es einmal versucht, dann ist der Timer zu kurz und jetzt komme ich auf die zündende Idee und boah, wie genial ich bin, dass ich das herausgefunden habe.
Ja.
Und das erwischen sie halt nicht immer, am Anfang klar nicht, weil es tutorialmäßig sein muss, aber zwischendurch verpassen sie es dir, Dinge beizubringen, damit du diese Momente hast und am Ende funktioniert es dann. Also man hat so das Gefühl, dass das Studio selbst auch bei der Entwicklung des Spiels gemerkt hat, wie sie mehr und besser damit umgehen können. Ich weiß nicht, ob sie es so chronologisch entwickelt haben, aber das Spiel bildet es eigentlich fast schon ab. Könnte man sich vorstellen, dass der Entwicklungsprozess des Studios selbst auch so ein bisschen in diesem Spiel spürbar oder erlebbar ist.
Ja, absolut. Also das war definitiv dann der Moment auch, wo ich, als die Credits liefen, ich mich zufrieden zurücklehnen konnte, mhm. ne, wo ich wirklich gedacht, okay, ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe und dass ich diese kleinen Längen überstanden habe, weil das hat sich ausgezahlt am Ende, definitiv. Mhm.
Genau, deswegen ist mein Fazit auch recht versöhnlich am Ende, trotz dieser Kritikpunkte, mit der Empfehlung, es lohnt sich auf jeden Fall, es durchzuspielen, dieses Spiel gesehen zu haben und gespielt zu haben. Gerade wenn man Fisherman's Tale nicht gesehen hat, ist es vielleicht nochmal ein Ticken frischer als für die Leute, die schon VR-Spiele erlebt haben oder dieses Erlebnis hatten. Wie gesagt, in diesem eher schwierigen Mittelteil würde ich tatsächlich sagen, guckt in den Guide, irrt nicht zu sehr rum, um einfach dieses Pacing hochzuhalten und dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Erlebnis und ich würde auf jeden Fall dazu raten, sich das anzuschauen, wenn man so mit Knobel- und Rätselspielen, die auch eine Geschichte transportieren, was anfangen kann.
Genau, da es auch sehr viele Achievements gibt, wenn man alle Level sehr schnell durchspielt, ohne Cuts, also im Prinzip einen Speedrun davon macht, findet mhm. man auch sehr viele Videoguides, die einem Stimmt, nichts ja. von der Story verraten. Ja. Sodass man wirklich ohne Sorgen, dass man sich vielleicht spoilert in der Hinsicht, ne, dass man dann vielleicht doch nochmal einen optischen Kniff verraten bekommt, den man selber erleben wollte, sich diese Guides, einfach diese Videoguides anschauen kann. Mhm. Und ja, da finde ich es überhaupt nichts Schlimmes dran. Das Spiel hat meiner Meinung nach, also Marquette hat meiner Meinung nach seine Stärke definitiv auf der erzählerischen Ebene und dafür lohnt es sich auch, das Ganze durchzuspielen.
Genau. Ist von Annapurna Interactive, Graceful Decay, also Publisher Annapurna und gibt's momentan im PS Plus Programm für die PS5. Also wenn ihr da Abonnenten seid, könnt ihr das entsprechend runterladen und gibt's aber auch für Steam und Windows PCs eben. Ich hab's auf dem PC gespielt, aber klar, wenn man jetzt natürlich eh gerade PS Plus hat, dann ist es vielleicht ein ganz gutes Angebot. Dann ist es natürlich doppelt lukrativ, da mal reinzugucken.
Ja. Absolut. Und es läuft auf der PlayStation 5 auch sehr schön. Also da habe ich es gespielt. Ist auf jeden Fall, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, ein No-Brainer, sich das dann im PS Plus zu besorgen, wenn man es hat.
Wenn man halt eine PS5 schon hat, genau. Also für PS4 gibt es das Spiel auch, aber halt dann im PS Plus Programm ist es diesen Monat dieses PS5-Spiel.
Man kann es sich ja aber schon vorbestellen im PS Plus, sodass man es dann runterladen kann, sobald die PlayStation 5 irgendwann wieder erhältlich ist.
Genau. Oder man kauft es sich halt für die PS4. Eine PS5 braucht es nicht. Also das ist kein exklusives Spiel, was nur da läuft. So hübsch ist es nicht.
Ja, das stimmt.
Sehr schön. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann verlinken wir die Leute natürlich auch noch mal auf dein Review auf der Domain. Wie heißt sie?
Welcometolastweek.de.
Sehr schön. Dann können wir da noch mal reingucken. Und hast du es auch gestreamt eigentlich, oder?
Nee, das nicht. Das ist dann auch gerade bei Puzzlespielen immer etwas, da möchte ich vielleicht nicht unbedingt das über den Stream machen, weil meine Frusttoleranz kann dann manchmal schon ausfallendes Ausmaß annehmen.
Oder du bist ausfällig.
Genau. Ja, genau. Sodass ich dann denke, das müssen die Leute vielleicht nicht unbedingt sehen.
Ich finde es auch schwierig, also so nachzudenken im Stream ist auch irgendwie komisch. Also geht mir auch so, wenn man dann so da sitzt, man kommt sich einerseits vielleicht ein bisschen dümmer vor, als man ist. Man kommt sich beobachtet vor, was die Denkleistung beeinträchtigt. Und man muss ja auch noch irgendwie gleichzeitig entertainen, auf dem Stream gucken und versucht irgendwie ja die Stimmung hochzuhalten. Also ich finde auch, dass so Knobelspiele nicht ganz ideal sind für Stream, für Live.
Ja, für mich zumindest auf jeden Fall.
Genau. Liebe Grüße an Mel, genau.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Gut, das war's für heute mit unserem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen, Malte. Gerne wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn ihr gut findet, was wir machen, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com/insertmoin oder bei steadyhq.com/insertmoin. Wir sind momentan im März, haben wir gesagt, aufgrund des einjährigen Pandemie-Jubiläums stellen wir den ganzen Monat mal wieder kostenfrei zur Verfügung, damit ihr ein bisschen Ablenkung habt in diesen düsteren Zeiten. Aber wir sind komplett werbefrei und finanzieren uns rein über Crowdfunding. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr da vorbeischaut und uns unterstützt. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Montag, Mittwoch und Freitag zusätzlich Folgen zu der ansonsten auch immer schon freien Sonntagsfolge. Und dann können wir das hoffentlich noch sehr lange weitermachen. Vielen lieben Dank und wir hören uns. Tschüss.